Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem grandiosen Podcast, wo ihr uns Themen schickt und wir ziehen die dann auf Zetteln und reden darüber, weil ihr uns die geschickt habt.
Genau, weil ihr uns die geschickt habt. Und ihr habt uns richtig geile neue Sachen geschickt, die wir heute vorbereitet haben, Jaco. Es gibt neue Zettel, neue Sexy Seven Material.
Geil. Lange, viele Zettel, viele Zettel, ja. Und da freue ich mich sehr doll drauf. Mir ist aufgefallen, wie viel sich Dinge gedoppelt haben. Also so oft, dass sogar du sie manchmal doppelt in die Liste geschrieben hast. Und zwar, was ich immer wieder lese, sind Dinge, die uns peinlich sind. Der peinlichste Moment. Das finde ich immer spannend. Die Leute wollen unbedingt den Tigesbild haben.
Das stimmt. Die Sache ist, ich habe es, glaube ich, auch irgendwo aufgeschrieben, was uns als letztes Peinliches passiert ist. Also da muss ich ein bisschen aufmerksamer werden, weil da, glaube ich, kann ich zwischendurch nochmal einen raushauen, weil mir passieren häufiger peinliche Sachen, aber ich kann die dann immer nicht so richtig gut mich dran erinnern. Ich muss mir die eigentlich immer aufschreiben. Das ist auch sowieso eine Sache bei mir. Kennst du dieses Gefühl, du sitzt abends auf der Toilette und hast so einen Gedanken und denkst so, boah, den muss ich unbedingt festhalten, der ist für einen Podcast super cool oder für ein Geburtstagsgeschenk für Personen.
Den vergisst du auf jeden Fall.
Den vergisst du, aber du bist dir so sicher. Ja. Ich bin mir so sicher, ich werde den nicht vergessen.
Das nächste Mal, wenn ihr das habt, ihr sitzt irgendwo auf dem Klo und ihr habt so einen Gedanken und denkt so, das ist die krasseste Geschäftsidee ever oder das muss ich unbedingt meiner Freundin erzählen. Und ihr denkt, oder auch morgens, wenn man aufwacht und man hatte einen Traum und das war so spektakulär, dass man denkt, das kann ich auf keinen Fall vergessen, weil das ist die Idee des Jahrhunderts. Schreibt sie auf, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sie vergessen werdet, ist sehr groß. Das habe ich gelernt. Ich denke,
ein Buzzword ist wirklich nur ist ein so. Wort.
Ich denke manchmal,
komplett weg.
Keine Ahnung, manchmal habe ich die absurdeste Idee ever und ich finde es mega geil und ich denke, das ist so groß in meinem Kopf in dem Moment, so präsent, dass ich denke, das kann ich nicht vergessen und dann sitze ich da abends und ich erinnere mich nicht. Und genauso war es auch eben gerade. Ich habe heute Morgen noch überlegt, was sind meine Up- und Fun-Faktoren, ne? Und ich habe in meinem Kopf gedacht, ja, na klar, das auf jeden Fall. Das kann ich gar nicht vergessen. Und wer saß hier eben und hat, was war nochmal der Up-Faktor? Und es ist mir nicht eingefallen, obwohl es so spektakulär in meinem Kopf gewesen ist.
Das ist, manchmal hat man Gehirn. Glück und es kommt zurück, aber wirklich zu einem ganz anderen Zeitpunkt, als ihr das gebrauchen könntet. Manchmal ist es aber auch für immer gone. Meine Professorin damals hat gesagt, sie hat immer auf dem Nachtschrank einen Zettel und einen Stift liegen, weil sie sagte, ihr kämen diese Ideen immer nachts und sie hat schon so viele verloren und dass sie sich irgendwann mal angewöhnt hat, nur noch mit Stift und Zettel ins Bett zu gehen, damit sie die sofort festhalten kann, diese Ideen.
Ja. Das Gehirn arbeitet nicht immer, also mein Gehirn arbeitet nicht immer für mich. In dem Moment, wo ich gestern den stressigsten Tag auf der ganzen Welt, die To-Do-Liste ist 100 Millionen Seiten lang, dann fallen mir die ganzen Sachen ein, die ich seit Wochen vergessen habe, die ich noch machen wollte, damit ich noch mehr ausflippe. Also mein Gehirn arbeitet auch manchmal gegen mich, ne? Also dementsprechend vertraut er nicht drauf. Schreibt auf, was ihr im Kopf habt. Manchmal hilft es sogar auch andersrum, ne? Aufzuschreiben, damit man nicht mehr dran denkt.
Also das
aufschreiben
stimmt
ist irgendwie
auch.
Immer gut. Aufschreiben ist immer eine gute Idee.
Das, was irgendwie. Man schreibt, das bleibt, ne? Im Kopf.
Das bleibt, ja. Ja, beziehungsweise manchmal ist es auch anders.
Auf dem Zettel.
Manchmal schreibe ich auch, wenn ich zum Beispiel so Journaling mache oder so, dann gehen die Sachen auch weg, über die ich nicht mehr nachdenken will. Faszinierend, oder? Man kann schreiben, also finde ich irgendwie faszinierend. Naja, gut.
Auf jeden Fall ist es faszinierend im Nachgang, entweder das, was man vergessen hat, ne, dass man das nachschlagen kann oder dass man sich daran erinnern kann.
Genau.
Mal, jetzt, ja, das gerade hat
so
keinen Sinn gemacht, was ich gesagt habe, aber es ist in jedem Fall gut.
Das fällt niemandem auf, das ist, ja, hier denkt niemand mit, da bin ich mir sicher.
Ja. Okay.
Sam, was geht bei dir? Was gibt's Neues? Wie ist die Lage in Hamburg? Ansonsten irgendwelche...
Hörst du das?
Nicht. Ja, ich höre das. Was ist das? Warte, ich will raten. Mach nochmal das Geräusch. Also das, was
Nein?
jetzt in meinem Kopf kam, das macht keinen Sinn.
Was?
Ich habe einen Beutel Wasser, ich habe einen Gefrierbeutel voll Wasser in Wasser gesehen.
Ja, aber da bist du ganz nah dran, aber nur nicht im Gefrierbeutel, sondern in der Wärmflasche. Ich bin angekommen, ich laufe jetzt nur noch wieder mit Wärmflasche
rum. Es ist ja auch scheiße kalt.
Es
Was soll das denn?
Und ich bin ein Frostkörtel. Ich bin ein richtiger Frostkörtel und ich könnte eigentlich immer zwei Wärmflaschen um mich herum. Ich bräuchte eigentlich so Baby, diese Sachen, die Menschen tragen, um Babys zu tragen, bräuchte ich eigentlich einmal vorne und hinten und da würde ich gerne die Wärmflasche reinpacken.
Ey, Sam, ich sag dir mal was. Ich war diejenige, die vor 2 Wochen hier stand und gesagt hat, Heizen, Energiekosten, das interessiert mich nicht. Wisst ihr warum? Ich dusche kalt. Ich heize diesen Winter einfach gar nicht. Ich mache mir eine Wärmflasche, weil ich mache ja jetzt auch Eisbaden und ich bin da total abgehärtet. So stand ich hier mit meinem Ego, habe mich richtig geil gefühlt. Und gestern Nacht, als ich sehr gefroren habe, habe ich gedacht, ja, es lässt sich bei 30 Grad Außentemperatur halt auch leicht sagen. Ne? Wie ich ja lag und am Frieren war und dann so unter meinem, sogar ich, die unkuscheligste Person der Welt, bin dann so unter die Decke von meinem Freund gekrochen, weil ich den dann halt einfach als Wärmflasche gebraucht habe. Und da musste ich mir reingestehen, fuck man, ich brauche auch echt so ein neues Oberbett, weil auch wenn es Winter ist, ich weiß nicht, wie es um dich steht, ich heize nicht im Schlafzimmer. Also bei Heizung schlafen kriege ich gar nicht hin, wirklich, da geht so richtig Anxiety bei mir los, dass ich nachts keine Luft merke. Ich finde es ganz unangenehm irgendwie.
Tatsächlich?
Ja,
ich ein bisschen so auf 2. Also der Raum darf nicht total kalt sein, auch wenn das immer alle mega gut finden. Ich mag das auch für mein Gesicht und für die Nase. Aber du weißt ja, ich bin ja eine Person, die schnell zu Gelenkschmerzen tendiert. Und sobald es zu kalt in einem Raum ist, dann zieht das diese Kälte in meine Gelenke. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja,
und dann merke ich, dass ich so starr bin und besonders so im Hals, Nacken und Schulterbereich brauche ich dann, die gucken bei mir nämlich immer raus, so ein bisschen. Und dann, wenn das so durchkühlt, dann habe ich ganz schnell irgendwas steif. Und deswegen so, krass. Es muss eine angenehme Körpertemperatur, eine angenehme Raumtemperatur sein. Es darf nicht zu kalt sein, es darf aber auch auf gar keinen Fall diese trockene Heizungsluft, wenn dir dann die keine Ahnung, die Schleimhäute einkrusten in der Nase, das kann ich auf gar keinen Fall aushalten. Das finde ich ekelhaft.
Ich habe das ja schon mal erzählt hier im Podcast. Ich hatte ja auch so ein bisschen Zwangsmomente mit meiner Heizung abends. Also, dass ich immer so 100 Millionen Mal aufgestanden bin, um die Heizung zu kontrollieren. Oh, ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Da kriege ich ein ganz unangenehmes Gefühl im Körper, weil das auch wirklich gesundheitlich bedenklich war. Und deswegen sind ich und meine Heizung, das ist ganz schwierig. Aber ich verstehe es zu 100% auf jeden Fall. Aber fürs Erste brauche ich auf jeden Fall ein dickeres Oberbett.
Habe ich aber auch diese Woche nachgegoogelt, muss ich sagen.
Es ist aber auch hier kälter in der Wohnung. Ich habe die letzten beiden Malen, mein Gott, das ist auch wirklich richtiger Haushalts-Allmann-Talk hier. Die letzten Male habe ich in Wohnungen gewohnt, die richtig krass, also die letzte Wohnung, in der ich war richtig krass isoliert. Und es war wirklich so, sogar im Winter, wenn es geschneit hat, da hatten wir auch so ein Dachfenster. Wenn die Sonne geschienen hat, die hat die ganze Wohnung aufgeheizt. Das war unfassbar, was die Sonne, nur die Sonne im eisig kalten Winter für einen Effekt auf unsere Wohnung hatte. Das war unfassbar. Und
voll gemütlich.
Voll. Und in der Wohnung davor waren wir komplett eingekesselt. Also oben, unten, rechts, links waren Wohnungen. Das hält halt auch noch mal warm, wenn die Leute um dich rum halt heizen.
Ja,
ne? Und jetzt hier, wir stehen
so
komplett frei. Also wir haben vorne, hinten, rechts, links keine Wohnung, nur oben und unten. Und das wird so kalt hier drin, so schnell. Das war ein Tag kalt, zack, sofort war Außentemperatur innen drin. Aber ja. Mal schauen. Ich bin ja
du bist jetzt
also
ja
ein Monat
auch bald auch erstmal weg, genau. Und
das wird
dann
sehr interessant.
Auch deine Heizkosten.
Das wird sehr, sehr interessant. Ich hatte das ja dieses Jahr schon. Da bin ich ja Anfang Juni, ich glaube am 1. Juni oder so, bin ich ja quasi von 34 Grad Indonesien gelandet in so 15, 16 Grad Deutschland. Und da habe ich auch schon gedacht, boah, stabil. Aber ich bin mal gespannt, wie es jetzt dann Anfang November wird, falls es hier schon richtig kalt wird und ich dann aussteige.
Aber das finde ich auch nochmal besonders, weil es ist dann ja auch schon so ein bisschen mehr Vorweihnachtszeit und irgendwie genieße ich dann die Kälte auch kurzzeitig bis ungefähr zum 2. Januar. Dann möchte
ich
gerne
mich
wieder Frühling haben, aber November und Dezember ist für mich immer in Ordnung. Und da macht man sich's halt gemütlich mit weihnachtlicher, herbstlicher Stimmung so.
Ist bei mir genauso. Ich habe auch gestern noch mal überlegt, ich würde so gern noch mal vor Weihnachten einen Ausflug machen in irgendeine Stadt. Ich habe das vor ein paar Jahren gemacht. Ich lag gestern so im Bett und dann ist mir das auf einmal gekommen. Da bin ich mit meinem Freund, ich glaube für 5 Tage, in Venedig gewesen, Ende Dezember. Und das war der geilste Winterausflug, den ich in meinem ganzen Leben hatte, weil ich bin über neblige Brücken gelaufen mit einem heißen Kakao in der Hand, so im Halbdunkeln. Und an jeder Ecke waren Lichter und Weihnachtsmusik und so. Das war so krass und das will ich dieses Jahr unbedingt noch machen, mal so richtig. Ich habe gestern schon so eine Liste, also nicht aufgeschrieben, ich sollte es aufschreiben, sonst werde ich es vergessen, gemacht mit Dingen, auf die wir uns im Winter und Herbst freuen, um so ein bisschen die Vorfreude anzuheizen. Ich möchte dieses Jahr den Winter und den Herbst richtig zelebrieren.
Das stimmt. Ich habe auch schon angefangen. Ich habe am Sonntag einfach einen Kuchen gebacken. Das kam aus tiefen Motivation von mir selber raus. Ich habe gesehen, ach Mensch, die Aprikosen, die da liegen, die sehen ja aber traurig aus und dann möchte ich doch irgendwie nochmal ran. Und dann habe ich geguckt und hatte auch alles irgendwie da und habe dann einen Kuchen gebacken und dann habe ich Sahne geschlagen. Und dann kam mein Freund um die Ecke und meinte so, ich habe so ein wohliges Gefühl, gerade nur wie ich höre, dass diese Schneebesen, diese Haken von dem Rührgerät an dieser Plastikding.
Kindheitsgeräusch, wenn man das nicht weitergeführt hat.
Er meinte,
es
macht mir so ein gutes Gefühl, kam so an, hat mich voll in den Arm genommen. Ich war so, okay, alles klar. Hätte es mir auch helfen können, aber naja, macht ja nichts.
Ah, das war süß.
Aber er hat's übelst gefeiert. Ich habe es auch übelst gefeiert, weil das halt wirklich, ich weiß nicht warum, da kam ich im letzten Dreivierteljahr kam ich nicht auf diese Idee, aber plötzlich kam's und dann habe ich es auch genossen irgendwie. Mit dem Hörbuch so im Ohr, es war richtig schön.
Oh, das liebe ich ja, kochen und ich backe nicht, aber es wäre ja dasselbe, irgendwie so ein bisschen kochen und backen mit Hörbuch im Ohr, wenn man so gar keinen Stress hat, keine To-Dos, einfach
ja,
nur
genau
so
war das.
Voll im Moment ist. Ich liebe das richtig, richtig doll.
Und leider war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich musste das ganze Game noch ein bisschen optimieren, weil der Kuchen hat leider besser ausgesehen, als er geschmeckt hat. Das muss ich zugeben. Der war nicht lecker.
Aber
das Geräusch und der Duft.
Genau, das Geräusch und der Duft. Was war das denn für ein Kuchen?
Na, ich habe so, ich wollte einen Aprikosenkuchen machen, ich hatte aber nicht so viel da und dann habe ich geguckt, ich mache ein einfaches Rezept, dann habe ich nach einem Apfelkuchenrezept geguckt, habe das aber mit Aprikosen gemacht und dann habe ich in der letzten Ecke noch, ich lieb ja so Mohn. Du auch,
ja.
Ne? Du magst auch gerne Mohnkuchen,
ja.
Ne? Und dann habe ich irgendwann mal so eine Mohnbackpaste gekauft. Und dann habe ich wusste nicht, wie man das macht, also wie man damit arbeitet. Und da stand auch nicht auf der Verpackung drauf, muss ich das unter den Teig unterheben. Und dann habe ich einfach auf dem Boden quasi, auf dem Teig unten, ne, habe ich so Punkte drauf gemalt mit dem Mohn. Aber der Mohn hat ganz ekelhaft und bitter und erdig geschmeckt. Und das war irgendwie nicht so lecker. Ich weiß nicht, ob man den hätte unterrühren müssen unter den Teig. Ich weiß es wirklich nicht.
Verstehe. Ja, das ist immer so neue Experimente. Manchmal geht's gut und manchmal auch nicht. Und dann muss man erstmal herausfinden hinterher, wie man das irgendwie gut macht, dass das funktioniert.
Ohne den
ne?
wäre es geil gewesen. Also Apfelkuchen einfach mit Aprikosen machen. Why not einfach, ne? Geht.
Ja, why not? Oh, ich habe ja keinen Backofen mehr. Aber wenn ich wieder einen habe, dann werde ich das machen, auf jeden Fall. Oh, schön.
Es gibt auch Mikrowellenkuchen.
Ja, ich brauche für die Weihnachtszeit, jetzt brauche ich einen Backofen. Sobald ich wieder da bin, werde ich mich um den Backofen kümmern, weil ich möchte ja hier, also meine Vorstellung ist ja, dass ich auch Kekse machen werde und Kuchen und so eine Tarte. Ich weiß nicht, wie das schmeckt, aber ich habe auf jeden Fall ein Küchengerät dafür.
Ach, hast du ein Küchengerät?
Nein. Ich meine so ein Ding, wo man so eine Tarte reinmacht, weißt du, diese...
Ach, so eine Form.
So eine Form,
ja.
Und das benutze ich nie, das habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen und dachte, danke dafür, das werde ich nie in meinem Leben benutzen, aber es kommt oben auf den Schrank. Und dann dachte ich, dieses Jahr bin ich eine weihnachtliche, häusliche Person. Und werde eine Schürze tragen, wie in den 50er Jahren. Und
ey, wie du
das
lügst.
Was denn? Genau so wird das aussehen.
Als ob du eine Schürze trägst.
Na klar, trage ich eine Schürze.
Das möchte ich gerne
Und dann
sehen.
Steht da drauf, home is where your heart is. Und dann werde ich da auf jeden Fall eine Backsession machen. Ja, genau so wird das aussehen. Glaube ich, habe ich mir in den letzten Jahren auch vorgenommen, hat nicht geklappt, aber vielleicht wird es dieses Jahr passieren. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, es zu zelebrieren. Und falls ihr da draußen geile Tipps habt, wo man gute Winterausflüge hinmachen kann, bitte schickt sie mir. Also so Städte, wo ihr sagt, boah, Jaco, die Städte sind richtig, richtig nice im Winter, auch wenn es nicht schneit, weil sind wir ehrlich, ich will mich jetzt nicht drauf verlassen, dass es irgendwo schneit.
Ne? Ist ja aber hat es die letzten 2 Jahre, hat es aber immer schon auch geschneit, das weiß ich noch ziemlich genau, weil ich dachte mir nur so, das boah, krass, stimmt. Ich laufe durch Hamburg und irgendwie die Stadt, in der es irgendwie nie schneien soll und ich habe hier schon extrem viel Schnee gesehen, das muss ich sagen.
Auf jeden Fall.
So mega.
Aber es ist häufig, war es im Februar und so. Und ich habe aber Lust auf diese auf diese Winterausflüge ganz oft im Dezember, weil da so die vorweihnachtliche Zeit ist und weil es da halt auch noch ganz gemütlich in den Städten ist, da sind noch die ganzen Lichter aufgebaut und die Musik läuft und die Weihnachtsmärkte sind da noch und so. Und deswegen ist das eine Zeit, wo ich super gern Ausflüge mache. Und das muss dann aber auch nicht schneien. Als ich in Venedig war, da hat es ja auch nicht geschneit. Ne? Aber es war halt einfach so 5 Tage, low budget, irgendwie so ein bisschen. Also falls ihr da Tipps habt oder auch irgendwelche Häuschen oder Airbnbs, die günstig sind, die irgendwo, wo es geil sind, immer rüberschicken. Weil was ich jetzt gemerkt habe, Sam, und das hast du auch gemerkt, weil ich habe mich mit dir drüber unterhalten, Unterkünfte sind wirklich teuer geworden und das steht das nicht im Verhältnis zu meinem Ausflugsdrang. Und deswegen bin ich immer sehr dankbar für richtig gute Tipps, wo man günstig einen Tapetenwechsel hat.
Genau.
Und ist aber schön.
Gerne. Ich bin da auch nicht uninteressiert, muss ich auf jeden Fall sagen. Ne? Das kann man auch gut teilen. Gedacht. Das wäre natürlich super.
Ja.
Ich krieg bei Instagram so viel Werbung über so wooden cabins, so kleine tiny Häuser mitten im Wald und so. Und ich will das so gerne. Das sieht so geil aus. Ich will mitten im Wald aufwachen. An allen Seiten sind Glasfronten und fühlst dich einfach wie ein Pilz, der im Wald wächst. Genauso möchte ich mich fühlen. Die Sache ist, ich gucke mir die Preise an und denke so, okay, 210 Euro die Nacht auf 15 Quadratmetern. Da müsste ich da noch ein Mietauto organisieren. Also bitte, Leute, das ist doch sowas von übertrieben teuer geworden.
Ja, falls ihr da gute Tipps habt, so schöne Sachen, das kann ja überall sein. Das kann in Deutschland sein, das kann man auch in Dänemark, Finnland, keine Ahnung. Immer wenn ihr sagt, das war auf jeden Fall der Ausflug, der richtig cool war und es war irgendwie kostengünstig, schickt das mal rüber. Und das ist mir persönlich auch egal, ob das jetzt eine Hütte im Wald ist oder ob das ein richtig geiles Hostel in der Innenstadt ist. Hauptsache, ihr sagt, das war geil. Ne? Mhm. Gibt ja verschiedene Arten rauszukommen.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob da was zusammenkommt.
Ja, bin ich auch. So, Sam, irgendwie, ich weiß nicht wieso, ich fühle mich gerade richtig weihnachtlich, weil ich mir jetzt in meinem Kopf so viel Schnee vorgestellt habe und dann bin ich kurz in die Realität zurückgekommen. Ach ja, es hat noch nicht, also der Herbst ist noch nicht, hat noch nicht mal offiziell angefangen, astrologisch, cool.
Doch, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube schon.
Ich glaube, der Herbst, warte mal, das muss ich jetzt wirklich nachgucken. Jetzt geht wieder die Zeit los, wo alle über Herbst reden, ne? Und dieser Wettbewerb auf Instagram losgeht. Wer ist die größte Herbstmaus? Herbst Anfang 2022. 23. September. Wir haben noch keinen Herbst, wir sind noch mitten im Sommer, Fräulein.
Aber es gibt so 2 verschiedene Herbstanfänge. Den astrologischen und noch irgendwelchen.
Ja, es kann
astronomisch
sein.
Meine ich.
Heißt das überhaupt astrologisch? Nee, meteorologisch. Ich sage immer astrologisch dazu, aber astrologisch ist ja Astrologie. Meteorologisch meine ich, sorry.
Ist ja auch wurscht. Es ist auf jeden
1.
Fall
September. Der meteorologische Herbstanfang ist am 1. September. Das habe ich nämlich mitgeschnitten.
Hä? Echt? Ich habe gerade Herbstbeginn und dann steht hier am 23.
Es gibt einmal den kalendarischen und dann einmal den meteorologischen.
Ja, du hast recht. Ja gut, dann glauben wir natürlich dem meteorologischen, weil das viel wissenschaftlicher klingt als kalendarisch.
Ich fühle es halt auch, die Braunblätter, die kommen runter.
Ja, wobei, wozu ich auch nicht Nein sagen würde, Sam, wäre nochmal so eine warme Septemberwoche. Also sowas, wo
eine
man
goldene.
Nochmal irgendwie auf eine goldene, wo man nochmal so auf 20 Grad hochgeht oder 18 Grad und es ist ganz warm, aber goldig. Das, ich liebe ja eigentlich so, ja, nichts, weil jetzt gerade.
Weißt du, was
da
ich dann machen möchte?
Ist Ostwestfalen grau auf jeden Fall richtig gut am Stissel. Was möchtest du machen?
Dann möchte ich, dass es ein bisschen windig ist und dann gehen wir mit unserem Drachen raus und lassen Drachen steigen. Da habe ich Bock drauf.
Oh nee, da bin ich raus, Sam. Also wenn ich eins auf der Welt nicht verstehe, dann ist es Drachen steigen.
Was?
Weißt du was?
Voll
das ist die einzige Sache, wo mein Freund und ich uns einig sind. Wir stehen draußen, sehen jemanden mit dem Drachen und dann geht das Gespräch los. Was soll das eigentlich? Warum macht man das? Ich weiß
man
auch nicht.
Man kann sich davon sogar ziehen lassen vom Skateboard.
Ja, das finde ich cool. Wenn wir es mit dem Skateboard machen, bin ich dabei. Doch, ich finde das schon ganz cool. Das ist schon irgendwie besonders. Das macht irgendwie, man hat so eine Aktivität dabei, wenn man draußen ist. Das finde ich so schön.
Mhm.
Und so ein Engagement, wie hoch geht's, wie weit geht's, so ein bisschen so challenging. Das finde ich irgendwie ganz cool.
Das okay, vielleicht habe ich Spaß. Das Erlebnis einfach noch nie so gehabt. Ich habe wahrscheinlich auch meinen letzten Drachen steigen lassen, als ich 6 war oder so. Aber ich muss auch sagen, vielleicht habe ich auch ein traumatisches Erlebnis, weil ich als Kind mit meinem Vater in Dänemark auf dem Fahrrad mit dem Drachen war. Oh, stimmt, guck mal. Und dann sind wir umgefallen und mein Vater hat sich irgendwas gebrochen.
Oh, das ist natürlich ein heftiges Erlebnis, das stimmt. Mhm. Das
aber
stimmt.
Ich erinnere mich nicht mehr dran. Aber ich weiß, diese Sachen aus der Kindheit, von denen man weiß, dass sie passiert sind, aber man erinnert sich eigentlich gar nicht mehr dran. Richtig komisch. Naja, so Sam, ich finde, wir haben da so richtig die Zeit eingeleitet. Und ich stelle dir jetzt aber trotzdem schon mal die Frage. Bist du bereit?
Ja, ich bin sowas von bereit.
Hast du einen Fun und oder einen Abfaktor?
Ja, ich habe einen tollen Fun-Faktor und ich habe einen richtig schrottigen Abfaktor. Yes.
Okay, ich habe auch beides. Dann
geil.
Ich guck mal rein. Ja, doch, kann man so sagen. Habe ich. Beziehungsweise, nice. Ich habe einen, ja doch, so machen wir es.
Gut, womit willst du anfangen? Fangen wir an?
Ich würde sagen, wir fangen, wollen wir mit einem Abfaktor anfangen?
Ja, lass machen.
Dann kommt jetzt der
Abfaktor.
Sam, was ist dein schrottiger Abfaktor? Was bedeutet schrottig?
Das Tupperfach. Das Tupperfach in jeder Küche. Ich hasse es. Ich hasse es so hardcore, John. Ich habe das so krass reduziert. Jaco, ich habe, wenn es hochkommt, habe ich 6 Tupperschalen und aber auch 6 dazugehörige Decke. Und selbst das macht mich immer noch jedes Mal wütend, weil du musst das immer umstapeln und dies und jenes. Und wenn ich bei wem Fremdes ins Tupperfach kriege, da kriege ich meistens sowieso schon einen kompletten Anfall, weil da ist so viel drin und es nervt mich jedes Mal, egal wo, egal was. Ich finde, dieses Fach in der Küche ist richtig Pain. Das mag ich überhaupt nicht und ich mag auch gar nicht Kunststofftupas, finde ich nicht, mag ich nicht so gerne, wirklich gar nicht, es sei denn, es sind diese ganz, ganz festen, weil ich immer dieses Gefühl habe, die nehmen Gerüche an von Tomatensoßen und dann sind die so halb orange oder so, da kriege ich eine Krise, finde ich ganz ekelhaft und ja, ich habe das schon reduziert und irgendwie 90% auf Glas umgestellt, aber trotzdem, wenn ich weiß, ich muss da ran und ich muss dann erst die ganzen oberen, die man ja so ineinander stellt, man stellt ja das Kleinste sozusagen in das Größte und dann brauchst du das Größte oder das Mittlere, muss die dann alle auseinanderfriemeln. Da habe ich jedes Mal, kriege ich einen Kotzkrampf, mein Freund und ich, wir streiten uns auch mal, wer muss jetzt da Tupper oder wir haben immer beide keinen Bock, das da rauszuholen. Wirklich schlimm finden, da überhaupt reinzupacken. Es regt mich jedes Mal auf, wenn mir da diese Deckel entgegenfliegen. Boah. Ich mach das nicht gerne.
Ich kenne das ganz von meiner doof. Mama. Da nervt mich das auch richtig doll. Bei uns nervt mich das nicht so, weil A, ich benutze sie fast nie. Und B, wir haben nur ein ganz kleines Fach dafür. Dementsprechend besitzen wir auch sehr wenig Tupper. Aber bei meiner Mama benutze ich das irgendwie mehr, weil wir da, keine Ahnung, bei 2 Leuten weiß ich immer eigentlich, ich koche eigentlich immer so, dass es leer wird.
Mhm.
Was mich auch stört, weil ich eigentlich immer zu viel kochen will. Also ich nehme
für
mir
Nachschlag.
Für Nachschlag. Und weil ich ja was in Tupper packen will, weil ich ja nicht gerne koche und gerne für nächsten Tag mitkoche. Das Problem ist, dass ich für 4 Leute koche und mein Freund und ich aber für 4 Leute essen.
Ja.
Das heißt, ich müsste eigentlich noch mehr kochen, aber irgendwie weiß ich auch nicht, irgendwie wird das
da sträubt was. Man sich dann so ein bisschen, ja, verstehe ich.
Ja, das ist irgendwie so, ich mache halt eine ganze Packung Spaghetti. Ja, okay, wir essen keine ganze Packung Spaghetti, ich will nicht übertreiben. Aber ja, irgendwie brauche ich das doch relativ selten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, vieles von dem, was ich in Tupper packe, kommt am Ende in den Müll, weil ich das vergesse. Ich vergesse die Sachen in Tupper. Ich bin in der Küche einfach, das kannst du wirklich knicken. Das ist ein Raum, da sollte eigentlich Betreten verboten für Jacqueline draufstehen. Aber ja, ich kenne das bei meiner Mutter. Die hat nämlich auch Tupper. Weil bei mir ist es so, ich habe sehr wenig Tupper und dadurch einfach nur einmal sowas gekauft und es sind alles dieselben Größen. Aber in der Regel, wenn man öfter mal Sachen irgendwo reinmacht und einfriert und in den Kühlschrank packt, dann kaufst du ja immer verschiedene Größen. Und das ist bei meiner Mama nämlich auch so, die hat Tupper in den verschiedensten Formen und Größen. Und da kriege ich auch jedes Mal die Krise, wenn ich das aufmache, weil du natürlich auch erstmal den Deckel finden musst und dann hast du eine, die gut passt, dann guckst du rein und dann ist da aber irgendwie noch so ein ekliger Rand drin und du weißt nicht, ist das jetzt Essen oder ist das Verfärbung und das. Also ich kenne den Pain auf jeden Fall aus meinem Elternhaus.
Ja, bei meiner Mutter ist es auch so, weißt du was, die hebt auch noch so Kartoffelsalatbüchsen auf und so, dann hast du das auch noch dazwischen und du denkst ja, so willst du mich eigentlich komplett verarschen und sie sagt immer, nee, das brauche ich dann noch zum Einfrieren. Ich denke mir so, ja, du hast doch eine Trilliarden Sachen, wieso denn das auch noch, das verstehe ich doch überhaupt nicht.
Ja, meine Mama hebt auch jedes Marmeladenglas auf. Ich meine, sie kocht auch dann irgendwann Marmelade, aber das steht halt auch alles dazwischen, ja.
Das richtig. Und dann ist es halt häufig so, dass du was mitbekommst. Immer wenn wir in der Heimat sind, kriegen wir entweder von meiner Mutter oder von der Mutter meines Freundes was eingepackt, ne? Ist immer noch so, als wären wir 17 Jahre alt, aber wir freuen uns jedes Mal. Und das heißt, wir nehmen diese Gläser und aber auch, oder Tupper halt auch mit. Und das heißt, es kommt immer irgendwie ein Wechsel zustande. Und ganz ehrlich, wenn ich das nächste Mal nach 323 in Zoll-Lübbecke fahre, dann denke ich an alles, aber nicht daran, die alten Tupper-Sachen mit einzupacken.
Ey, mir fällt gerade was ein, Sam. Und dann drauf sitzen. Ich habe gestern einen Film geguckt, der heißt 100 Dinge. Ich wollte gestern unbedingt eine deutsche Komödie gucken. Ich hatte so eine deutsche Komödienwoche und das ist ein Film mit Matthias Schweighöfer und jemandem, dessen Namen man kennt und der fällt mir gerade nicht ein. Und da haben die, das ist so ein Film, wie die eine Wette abschließen. Die dürfen irgendwie 100 Tage ohne Konsum und jeden Tag dürfen sie sich eine Sache von ihren Sachen wiederholen. Also die sind in ihrer leeren Wohnung nackt, starten die. Und eigentlich ein ganz geiles Konzept. Aber am Anfang des Films wurde gesagt, wie viele Gegenstände Menschen haben. Und ich kriege gerade nicht mehr die Generation unserer Eltern auf die Kette, aber unsere Großeltern haben im Schnitt irgendwie 260, ich glaube es waren 260 Dinge besessen pro Kopf. Mhm. Und unsere Generation besitzt pro Kopf 10.000 Dinge. Ist das nicht krass?
Aber was ist mit der Generation unserer Eltern?
Ja, das weiß ich eben nicht mehr. Da müsste ich nochmal reingucken. Das habe ich vergessen,
das Gefühl,
aber das lag
mehr. Die besitzen ja, mehr. Also alle, die ich kenne in der Generation, so meine Mutter.
Das sind Sammler.
So die ganze
das sind Sammler.
Die haben viel mehr.
Aber ich sag dir jetzt mal was. Ich habe das Gefühl, das ist bei uns auch ein Trend. Das ist ein Trend, weil es uns zu viel wird. Und ich glaube, es ist auch nur eine bestimmte Bubble. Aber wir sortieren aus, weil wir so im Überfluss leben. Aber ich glaube, unsere Eltern, die kennen das noch ein bisschen besser aus ihrer Kindheit, dass man eben nicht viel hatte. Und ich glaube, deswegen sind das solche Sammler. Die wissen Besitz noch so richtig zu schätzen und deswegen horten die. Und wir wissen Minimalismus mittlerweile zu schätzen, weil es so viel Scheiße gibt.
Ich habe ja beim Umzug bei meiner Mama vor, weiß ich nicht, 4, 6 Wochen, da ungefähr zu dem Zeitpunkt, als du auch umgezogen bist, geholfen, ne? Ich habe da so viele Diskussionen geführt und so viele Sachen heimlich einfach weggeworfen. Nicht, weil ich einfach, also ich wollte nicht Grenzen überschreiten oder so, aber ich wusste, diesen Werbebecher, den braucht ihr nicht auch noch. Ihr habt schon so viele. Das macht gar keinen Sinn so. Und es war immer dieses, ich habe so diese Masse an Sachen, die hat mich so fertig gemacht. Ich war wirklich so, was geht ab? Und das ist wirklich überall bei all den Elterngenerationen, wo ich zu Hause bin, da denke ich mir so,
das
boah, krass.
Das überall Kram.
Da ist eine Menge Sachen. Und da habe ich meine mit meinen 6 Tupperdosen, da denken die, ach du Scheiße. Die hat ja nix. Das denken die.
Das ist wirklich so. Eine Freundin von mir hat auch letztens gerade das Haus gehütet ihrer Eltern und die hat mir sogar ein Video gemacht von allen von ihrem Haus, weil sie es so absurd fand, was die Eltern alles besitzen und was da rumsteht. Und ich musste lachen, weil ich dachte, mein Gott, das ist überhaupt gar nichts gegen meine Mutter. Also es ist wirklich, Sam, das ist kein Witz. Mama, ich hab dich lieb, ja. Aber egal, womit ich nach ankomme, weil ich sortiere ja regelmäßig aus, ne, und oder hab irgendwas zugeschickt bekommen, was ich gar nicht gebrauchen kann, irgendwelche Cremes, von denen ich Pickel kriege oder Abschminkzeug oder hab, egal was, ob es Klamotten sind, ob es Kosmetik ist, ob es Deko ist, ich gehe zu meiner Mutter und wenn ich sie frage, kannst du das gebrauchen, sie hat noch niemals Nein gesagt. Es ist egal, womit ich komme. Und sie stellt das auch dazu. Also sagen wir jetzt mal, ich komme mit einer Creme an und sie hat in ihrem Schrank schon 5 Cremes. Und ich komme mit 2 Cremes und frage, brauchst du die? Dann sagt sie, Ja, weil das für sie eine Investition, eine Absicherung in die Zukunft ist.
Mhm,
es gibt ihr ein Sicherheitsgefühl, das zu besitzen. Und ich glaube, das ist bei unserer Generation einfach noch ein bisschen anders. Weil wenn ich mir, also meine Mama ist Jahrgang 1955, die weiß halt noch, wie es ist, wenig zu haben. Die weiß halt noch, wie es ist, nur 50 Pfennig die Woche für Süßigkeiten zu kriegen und nur ein Pullover oder zwei Pullover zu haben oder sowas, weißt du?
Ich weiß nicht gerade, wie das bei meiner Mama ist. Ich glaube, meine Mama hat da wirklich so, ist so two-faced. Die hat auf der einen Seite gesagt, nee, das brauche ich nicht, ne? Und die kauft sich selber sehr, sehr wenig. Aber die ist eigentlich auch so, die nimmt das dann doch auch gerne an und stellt sich das irgendwann irgendwie zur Seite, obwohl sie das gar nicht so fühlt.
Ja, aber guck mal, das passt doch dazu. Das ist bei meiner Mama genauso. Die kauft sich auch sehr wenig. Es wird wenig gekauft, aber alles genommen, was man kriegen kann, das hat was mit Sicherheit und Besitz zu tun.
Das ist super strange.
Mit haben, ja. Ne? Weil da einfach noch eine andere Denke ist. Und wir haben halt super viel gekriegt. Wir horten vielleicht bei Sachen, die wir sehr wenig als Kinder gekriegt haben oder so, ne? Oder zur Verfügung hatten. Aber ansonsten, das ist halt einfach irgendwie komplett anders. Ja. Ich weiß, mein Gott, wo wir über Tupper überall hinkommen, aber ich finde es irgendwie.
Ich finde das spannend. Ich könnte jetzt auch noch richtig, ich halte mich gerade zurück, weil ich könnte noch viele, viele Dinge aufzählen, wo ich gemerkt habe, ach du lieber Gott.
Ich wollte, wo du das gerade gesagt hast, auch mit der Generation. Ich war ja letztens auf dem Flohmarkt hier in Bielefeld. Mhm. Und der Flohmarkt war eigentlich, also wirklich richtig nice. Der war zu 80%, war, also das ist meine Definition
Trödel.
Von nice. Zu 80% waren es, ja, war es, also es waren keine Neuware, sondern wirklich gebrauchte Privatleute, die ihre gebrauchten Sachen da aufgestellt haben. Und es war wirklich zu 80% in Anführungsstrichen junge Leute, also Leute meiner Generation und darunter. Was bedeutet, man hat halt richtig freshes Zeug gekriegt. Aber es waren halt natürlich auch ein paar Muttis und Tanten dabei, die da was verkauft haben. Und es gibt eine Sache, die findest du nur ab Generation 50 plus.
Welches?
Was? Und zwar Werbeartikel, die auf Flohmärkten verkauft werden.
Das ist so ein Scherz auch. Ja.
Das ist einfach, weil für die alles einen Wert haben. Da siehst du was, da ist irgendwie eine Tasse von einer ZDF-Mediathek mit Biene Maja drauf, da steht 50 Cent dran oder 1 Euro dran. Und ich muss immer so lachen, weil ich weiß, die gab's umsonst. Weißt du?
Mhm.
Oder irgendwelche Schlüsselanhänger von VW oder so. Keine Ahnung.
Die sammelt sogar der Mann meiner Mutter. Alles, wo Mercedes draufsteht. Und ich denke mir so, das kann nicht dein wahrer Ernst sein.
Ich liebe das einfach.
Was ist denn los bei dir?
Ich liebe das. Und
sieht so
hässlich, find's so geil
aus.
Ja, voll. Und das sind so Sachen irgendwie, die packe ich nicht meine zu verschenken Kiste an der Straße, weil ich denke, das will ja keiner haben. Aber es gibt eine Generation, für die hat alles ein, was auch etwas sehr Schönes ist. Es ist manchmal skurril in dieser Zeit, wo wir gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Kram, ne? Aber eigentlich ja
was
die
ist,
richtige Denke.
Ich finde es so spaßig und auch so interessant, einfach aus dieser Marketing-Sicht, dass es wirklich Marken geschafft haben, Kult zu sein bei Menschen, die dieses Produkt nicht mal besitzen, aber die möchten gerne einen AMG-Schlüsselanhänger haben. Oder die wollen einen VW-Bus hier als so kleine Figuren haben und sich irgendwo hinstellen. Die haben aber gar keinen so, weißt du? Das finde ich so interessant, wie man es schafft. Also wenn du als Marke so einen Kult um dich geschaffen hast, dann hast du alles richtig gemacht. Das ist
so
ultra krass.
Ja. Ja, das ist wirklich richtig krass. Ach, crazy. Ja.
Jaco, was war denn dein Abfaktor eigentlich diese Woche?
Ach so, mein Abfaktor.
Wir waren bei Tupper damals. Früher damals waren wir mal bei Tupper. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, mein Abfaktor ist kurz und knapp. Ich habe euch doch letzte Woche erzählt, dass ich Antibiotikum verschrieben bekommen habe für meinen fucking Zahn, wo ich mich so drüber aufgeregt habe, weil ich ja so Schiss vor Fungi und so ein Kram hab, ne? Fungi, alle Nebenwirkungen, Darmgeschichten und so weiter. Was sehr gut läuft, muss ich sagen, weil ich ungefähr 1 Million Bakterienstämme für meinen Darm dazu nehme. Und dann hatte ich einen Arzttermin jetzt gestern. Und zwar ist es so, ich war beim Zahnarzt und der hat gesagt, der Zahn muss raus, kann ich aber nicht selber machen, gehen Sie da zu einem guten Oralchirurgen. Ich sag, alles klar, habe ich mir rausgesucht, bin hingegangen. Und dann habe ich zu dem gesagt, ja, ich habe eine Frage, der Zahnarzt hat mir ein Antibiotikum verschrieben. Und dann sagt er zu mir, warum? Und ich sag so,
krass,
naja, wegen Zahnentzündung. Also ja, es wäre nicht nötig gewesen. Also Antibiotika hat so viele Nebenwirkungen, das hätte man auch echt gut sein lassen können. Ich denke, du willst mich doch verarschen. Und ich sag so, Ja, aber wirkt denn dann die Betäubung überhaupt, wenn sie das dann da rausziehen? Weil das, man kann doch Entzündungen nicht betäuben. Und dann guckt er mich an und sagt, glauben Sie doch nicht diese armen Märchen, dass man Entzündungen nicht betäuben kann. Das hat er zu mir gesagt. Und das Ding ist aber, wenn ich das google, dann steht das da, dass man das nicht so gut betäuben kann. Ich weiß nicht, was stimmt, aber...
Du vertraust ihm also nicht so richtig.
Naja, also ich habe es ja gestern am Telefon bei dir schon angedeutet. Es war eine Praxis, die hat Fragen bei mir aufgeworfen. Es ist nämlich so, ich habe das ja im letzten Podcast schon erzählt, dass ich ein bisschen Zeitdruck habe. Ne? So in ungefähr 2,5 Wochen geht's für mich nach Indien und ich möchte gerne dann mit einem abgehalten, also halbwegs abgehalten gezogenen Zahn losfliegen und nicht mit einem Zahn, wo eine fette Entzündung drin ist. Ne? Und wenn wir über Entzündung reden, rede ich über wirklich eine Entzündung. Und dementsprechend habe ich rumtelefoniert und habe natürlich den Termin genommen, den ich als erstes bekommen habe. Bei einer Praxis, die gute Bewertungen hatte. Es ist mir nur eine Sache aufgefallen, Sam. Ist eigentlich auch ein guter Abfaktor und etwas, wo ich eigentlich immer drauf verweise. Ich gucke mal bei Google die Sterne und ich vertraue schon der Mehrheit. Also ich suche mir jetzt nicht die geringste Sternebewertung raus und gucke, was die Leute geschrieben haben und entscheide danach. Vernünftig. Wenn jetzt irgendwie, sage ich jetzt mal, 12 richtig gute Bewertungen sind und 2 sind scheiße und die 12 sehen halbwegs echt aus, dann vertraue ich da auch drauf. Aber mir ist eine Sache aufgefallen. Und zwar, wenn Leute negativ, also wenig Sterne geben und negativ kommentieren, dann wird ja häufig von der Praxis darauf reagiert.
Mhm.
Ne? Und ich finde es ganz ausschlaggebend für mich als Entscheidungsgrundlage, wie Praxen auf diese Nachrichten reagieren, weil das für mich etwas mit Professionalität zu tun hat, sozusagen, egal wie doll sich jemand aufruft, der Kunde ist König. Man muss sich nicht alles gefallen lassen, nein, aber ich finde irgendwie bei so medizinischen Dienstleistungen haben Emotionen nicht so viel zu suchen.
Das irgendwie. Stimmt. Das ist
wie bei
so.
Mails irgendwie. Natürlich kann man zwischen den Zeilen immer noch ein bisschen lesen, aber so eine gewisse Art von Sprache deutet.
Das ist auch ein Qualitätsmerkmal, muss man sagen. Wie die darauf reagieren.
Ja.
Genau.
Ne, also nicht falsch verstehen, man soll hier nicht seine Emotionen runterschlucken und man muss sich nicht alles gefallen lassen, aber ich finde schon, dass an der Ausdrucksweise einer Praxis in der Öffentlichkeit hat auch ein bisschen mehr was mit PR zu tun auch, ne, man so ein bisschen die Professionalität ablesen kann und die Antworten waren schon derbe unprofessionell, ne, also.
Was stand denn da so drin?
Naja, da hatte zum Beispiel einer geschrieben, der hieß irgendwie, oder die hieß irgendwie Jane the Honest oder sowas. Mhm. Und dann war die Antwort darauf, das Wort Honest in ihrem Namen haben sie wohl nicht richtig verstanden oder leben nicht danach. Das war der erste Satz. Ich dachte so, oh, wow, okay, you're kind of triggered. Und dann stand da so, das Internet und Social Media sind auf der einen Seite toll, weil jeder sich einbringen kann. Das Problem ist nur, dass diese Funktionen häufig missbraucht werden, so wie von Ihnen. Schämen Oha. Sie sich. Das war die Oha. Antwort. Und ich dachte so, Junge. Und dann habe ich aber gedacht, die anderen Bewertungen sind alle richtig. Also das waren 2, so einer und noch ein anderer. Das heißt, sobald jemand negative Bewertungen gibt, gibt's auf jeden Fall eine Schelle. Und dann dachte ich so, das wäre eigentlich ein Grund für mich, keinen Termin zu machen. Aber ich hatte ja Zeitdruck. Und die anderen sahen gut aus und die Fotos von der Praxis sahen super professionell, also schön und sauber und gut, haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, das war bestimmt eine Praktikantin, wo sie gesagt haben, kümmere dich mal um die Google-Rezension oder so. Ne?
Mhm.
Oder Praktikant, Entschuldigung, bevor das hier, ne? Und dann bin ich aber gestern in die Praxis gegangen und ich weiß nicht, ich mache das, seit ich mich mit Persönlichkeitstypen auseinandergesetzt habe, mache ich das immer so ein bisschen, dass ich so Sachen scanne und so zuordne, was Leute so für was das wohl für ein Wesen ist an Doktor, der zum Beispiel gleich auf mich zukommt. Habe ich mich schon so umgeguckt und dachte so, ah ja, also es ist alles sehr sauber und sieht professionell aus, aber hier war es jemandem auch schon sehr, sehr wichtig, seinen persönlichen Geschmack reinzubringen. Da waren dann so Bilder von Udo Lindenberg aufgebaut oder bestimmte sehr spacige Kunstwerke. Also da wollte jemand auf jeden Fall seinen persönlichen Touch reinbringen. Da habe ich dann gedacht, okay, also du, das ist ein emotionaler Typ, habe ich so gedacht. So, und dann kam der rein und sah ganz süß aus, hatte so seine Haare hochgegelt. Und dann fragte er mich irgendwann, wie haben Sie wie haben sie uns eigentlich gefunden? Und dann habe ich gesagt, über Google. Ich habe gegoogelt nach einem Oralchirurgen und da habe ich sie gefunden. Und dann habe ich mir die Rezension durchgelesen und da klang ja einige sehr begeistert. Und dann habe ich erfahren, er hat die Antworten geschrieben.
Was heißt, er hat auch emotional reagiert.
Er hat emotional reagiert und in dem Moment, wo ich das gesagt habe mit den Rezensionen, ist er auch wieder emotional geworden. Er hat sich reingesteigert und hat 5 Minuten über Rezensionen geredet und meinte und hat gesagt, da kann ja jeder Spaß was reinschreiben.
Krass.
Und da dachte ich so, Jesus, okay. Also, hat mir nicht ganz so gut gefallen, muss ich sagen. Und an anderer Stelle hätte ich mir, glaube ich, jemand anderen ausgesucht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, ich weiß nicht, wenn ich hier liege und krass Schmerzen habe, ob du jetzt unbedingt der Mann bist, bei dem ich sein will. Aber ich habe keine Zeit und alles, was er zur Operation gesagt hat, klang crazy professional dementsprechend. Ich werde berichten.
Ich finde es einfach spaßig, dass der das selber geschrieben hat. Das muss ich wirklich sagen.
Ja, ich finde es auch spannend.
Vielleicht sollte man ihm das mal anvertrauen, dass es nicht so der beste Weg ist. Also, ja, aber ist wahrscheinlich schwierig. Wahrscheinlich trauen sich die Kolleginnen und Kollegen da wenig. Weil ja,
also das muss ich auch sagen.
Ein sehr, sehr impulsiver Mensch zu sein.
Ein sehr impulsiver Mensch, ja, auf jeden Fall. Hat auch am Ende noch sehr viel über die Regierung geschimpft. Und ich dachte so, wieso lande ich eigentlich immer bei den Ärzten, die über die Regierung sprechen? Was ist es in meinem Leben? Oder sind es einfach so viele Menschen? Aber ja, auf jeden Fall war das ein spaßiger. Das ist auf jeden Fall der Mann, dem ich morgen meinen Kiefer anvertraue. Der wird mir morgen Zahn rausziehen.
Mal schauen, wie das läuft. Naja, das eine widerspricht Gott sei Dank nicht dem anderen. Also alles tutti, ey.
Eben, das denke ich auch. Aber da ist mir mal wieder aufgefallen, Sam. Ich mag's richtig gerne, bei Ärzten und Ärztinnen zu sein, die so mehr bei dir als bei sich selber sind. Also die so einfühlsam sind, ne? Das mag ich. Die auch so mitkriegen, wenn du dir um irgendwas Sorgen machst und darauf eingehen. Und es gibt einfach so Leute, die sind mehr bei sich. Das ist auch wichtig. Diese Leute brauchen wir auch. Aber irgendwie möchte ich von denen nicht operiert werden.
Das ist doch, ja, das habe ich dir gestern auch am Telefon schon erzählt. Da gab es sogar eine Folge zu Monsieur Dr. Skinny Bitch. Das habe ich auch gar nicht gefühlt. Ich bin am Ende nicht mehr hingegangen, weil der so bei sich war und die ganze Zeit voll am Flexen war. Und ich dachte mir einfach nur so, kannst du dich bitte um mich kümmern, weil ich fühle mich gerade aus dem und dem Grund nicht wohl. Und dann bin ich jetzt bei einer Frau, die hat dann so gesehen, wo ich wohne und hat dann gefragt, wie es mir da so gefällt und wie ich da gelandet bin. Und dann haben wir über, wo ich vorher gewohnt habe und dass sie auch in einem Stadtteil gewohnt hat. Und das war voll das nette Gespräch und das hätte ich halt von dem Arzt davor, der wäre nicht im Entferntesten auf die Idee gekommen. Muss er ja auch nicht, der kann auch einfach nur sein Maul halten, das ist für mich auch vollkommen fein. Aber die ganze Zeit so Proletensprüche, da finde ich schwierig. Ich finde es echt nett, wenn man so ein paar Sachen fragt. Häufig ist auch so, wo kommt ihr Name her, bla und so. Da finde ich, kann man total easy drüber sprechen, aber nicht so über so...
Also ich sag mal so, ich finde sowas bei der Berufswahl wirklich ausschlaggebend, ne? Ob man, ja. Ich meine, ja klar, wenn man ganz doll für ein Thema brennt, soll man es machen, um Gottes Willen, aber ich muss sagen, ich mag das schon echt gern ein bisschen in so Situationen, wo man auch ein bisschen unsicher sind, wenn die Leute da so ein ganz bisschen so ein Krankenschwester- oder Krankenpfleger-Vibe haben.
Finde ich auch, verstehe ich total, ne? Was du
einfach
meinst,
so.
Ja.
Sowas, dass man das Gefühl hat, ich kann sagen, wenn was jetzt nicht stimmt. Aber naja, so, das war mein Abfaktor, Sam. Wollen wir rübergehen zum Fun-Faktor? Ich möchte gerne wissen, was diese Woche Schönes in deinem Leben passiert ist.
Ja, total. Ich muss mich gerade wieder aufrecht hinsetzen. Ich bin gerade in den letzten Minuten, habe ich jetzt so eine Körperhaltung angenommen, wie Schluck Wasser in der Kurve. Jetzt sitze ich wieder aufrecht. So, ja, wir können
dann
zum Fun-Faktor rüber.
Cool.
Kommt jetzt.
Dann kommt jetzt der
Fun Faktor.
Ja, Sam, was ist letzte Woche Schönes in deinem Leben passiert? Oder Lustiges?
Es war was Überraschendes. Und zwar, ich war letzte Woche auf einem Konzert. Am Wochenende, am Samstagabend war ich auf einem Konzert. Oder war das Samstag? Samstagabend war ich auf einem Konzert, spontan. Und das hatte mein Freund organisiert. Aber mein Freund und ich hatten letzte Woche extrem Streit und wir haben ehrlich gesagt kaum miteinander geredet. Und dann stand dieses Konzert noch aus und ich war so, ja, eigentlich will ich Also eigentlich wollten wir da zusammen hin, aber wir machen was jetzt. Ja, keine Ahnung, okay, lass mal hingehen. Und dann haben mich Freundinnen angeschrieben, haben gefragt, was machst du heute Abend? Dann habe ich gesagt, ich gehe auf ein Konzert mit meinem Freund. Es gibt noch Karten, also falls ihr Bock habt, könnt ihr ja mitkommen. Und dann die so, hey, ja, voll die gute Idee, wer ist denn das? Ich so, ich kenne die Band selber und ich habe meinen Freund organisiert. Und dann sind die aber mitgekommen, zwei. Und dann waren wir am Ende zu viert. War richtig, richtig geil. Das war so geil, es war ein Überraschungskonzert quasi. Ich kannte die Band überhaupt nicht. Durant Jones and the Indications im Mojo Club. Jaco, das war so ein überraschendes Erlebnis. Das hat nämlich so viel ausgelöst in uns. Also drei von denen kannten es nicht. Meine Freundinnen beide und ich kannten die Band überhaupt nicht. Mein Freund kannte die Band und wollte mit mir halt zusammen hingehen. Und wir haben alle fast geweint vor Freude, weil das so krass war, weil die Band uns so abgeholt hat. Die Musik hat uns so abgeholt. Die Location war der Obershit. Das war zufälligerweise auch die gleiche Location, wo zum Scheitern verurteilt gespielt haben, Mojo Club. Ich kannte die Location, aber ich war da noch selber noch nie auf einem Konzert. Das ist ein ganz, ganz alter Club. Und das war unglaublich. Wir sind da rausgegangen. Erstmal war es wirklich schon so ein kleiner Brückenschlag wieder, dass mein Freund und ich uns wieder so ein bisschen angenähert haben. Wir hatten uns einfach letzte Woche total gestritten und wir sind nicht mehr wieder so, konnten nicht mehr wieder so richtig. Naja, wie soll ich sagen? Wir haben es nicht so richtig geschafft, die Kurve zu kriegen, aber das Konzert hat es auf jeden Fall geschafft. Und auch die Tatsache, dass meine beiden Freundinnen mitgekommen sind, waren einfach mega positiv. Wir saßen danach noch eine Stunde zusammen und haben einfach immer wieder Revue passieren lassen, wie dieses Konzert so war. Und es gibt ganz viele Bands, die schaffen es irgendwie nicht so richtig, meiner Meinung nach, das Publikum so mit einzubinden und das so ein bisschen zu motivieren. Die ziehen ihre Show ab. Das hatte ich sogar bei vielen Künstlern oder Künstlerinnen schon, die ich selber so krass abgefeiert habe.
Ähnliches Thema wie bei den Ärzten und ne? Also es gibt so die gewisse Dinge, die
mit den
es
Menschen.
Gibt so gewisse Dinge, die mag man einfach je nach Branche.
Ja, total. Und die haben das so gut hingekriegt. Und ich weiß nicht, du kennst das ja auch schon. Damals habe ich auf dem Konzert, selbst wenn ich mir das nur im Fernsehen angeguckt habe, meinetwegen bei den VMAs oder weiß auch immer was, wenn quasi die Künstlerin ganz nach rechts oder ganz nach links oder ganz nach vorne oder vielleicht auch mal vorne vor die Bühne gegangen ist, das hat in mir was ausgelöst, weil ich gedacht habe, die sucht den Kontakt zu den Fans.
Vor allen Dingen, wenn du da stehst, das ist der Moment, wenn du an der Seite stehst und die kommt dahin und du hast irgendwie Augenkontakt,
ja.
Du hast in dem Moment, das ist der Moment, wo du nach Hause gehst und denkst, ich war bei XY und wir haben uns gesehen und da hat eine Interaktion stattgefunden. Und das ist echt geil, wenn die das wenigstens mit den ersten Reihen versucht und auch Fragen stellen oder kommentieren, was sie sehen oder so. Das ist so besonders.
Das ist wirklich so besonders, haben die so gut geschafft. Es war eine große Band, ich glaube, es waren 6 oder 7 Instrumente mit auf der Bühne und 2 Leadsänger. Und das war wirklich unfassbar krass. Das hatte ich nie gedacht. Wir hatten neulich das unser bestes oder unser schlechtestes Konzert, wo ich gesagt habe, ich kann das immer nur positiv bewerten, wenn ich quasi selber was mitsingen kann. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ich kannte gar keinen einzigen Song und ich war, von meiner Freundin war das überhaupt nicht das Genre. Sie meinte, ich höre gar nicht sowas in der Richtung. Aber es war so ultra krass, instrumentalisch, stimmtechnisch, die Performance und so. Es war richtig, richtig cool. Das hast du gemerkt, weil das ganze Publikum hat gebebt. Da waren Männer, 50 Jahre alt, die haben die Hände hochgerissen und haben mitgejubelt und gegrölt. Und es war so krass, ging wirklich unter die Haut. Ich kann es nicht erklären. Es ist auf jeden Fall ein ganz spezieller Zauber, den manche Künstlerinnen und Künstler haben. Und dann gehst du da raus mit so einem beflügelten Gefühl. Und ich finde es wirklich krass, dass so viele Menschen, also jetzt in unserem Kreis, in dem wir da waren, so positiv da rausgegangen sind, obwohl sie gar keinen Bezug dazu hatten. Das war schon echt ganz, ganz doll besonders.
Das ist wirklich krass besonders, dass eine Band, deren Texte, deren Songs ihr nicht kennt, so ein Gefühl auslöst. Das sagt ganz viel über die Künstler auf. Das sind dann oft Leute, die wirklich für die Bühne gemacht sind, ne?
Richtig. Also können wir mal schauen, Durant Jones and the Indications. Ich muss wirklich sagen, Hut ab, das war unglaublich, hat sich total gelohnt. Richtig doll. Ja, das war mein Fun-Faktor am Samstag. Das war ganz toll.
Richtig schön.
Was ist dein Fun-Faktor?
Ja, mein Fun-Faktor war, der ist gestern passiert. Ich habe gestern eine Aufgabe auf meiner To-Do-Liste gehabt, die mir ein bisschen unangenehm war. Und zwar, Ende September kommt ja mein Kalender raus. Und Du kennst das bestimmt oder auch die meisten Leute, die zuhören, die irgendwie auf Social Media unterwegs sind. Es ist so, wenn du ein Produkt rausbringst oder ich jetzt zum Beispiel mit einem Verlag einen Kalender mache oder man ein Buch schreibt oder sowas, dann bekommt man vom Verlag zum Beispiel eine bestimmte Anzahl, die man zum Beispiel verschicken kann. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas gemacht habe oder irgendwer anders, dass man dann irgendwie so Pakete an Freunde oder andere Leute schickt, die man cool findet, mit denen man befreundet ist. Promopakete nennt man das eigentlich auch. Mhm. Weil es natürlich auch, manchmal, also keine Ahnung, dann Werbung dafür gemacht wird, weil Leute das zeigen, weil sie sich freuen oder weil sie dich unterstützen wollen oder so. Und das ist für mich schon immer eine Sache gewesen, wo ich ganz gemischte Gefühle mit hatte. Weil ich finde, es ist total ausschlaggebend, welche Beziehung du zu einem Menschen hast, wenn du demjenigen oder derjenigen sowas schickst irgendwie. Also ich habe dann immer ganz doll Angst, dass ich irgendwie so eine Abneigung in Leuten auslöse. Ich kann das nicht erklären, oder dass Leute denken, sie müssten das machen, weil es ist ein Geschenk, aber trotzdem ist es ja auch weißt du, wie ich das meine? Ich weiß gar nicht.
Da schwingt so eine kleine Erwartungshaltung mit.
Genau, da schwingt eine kleine Erwartungshaltung mit, die ich gar nicht habe, weil ich sehe es immer wirklich als geschenkt. Und wer es fühlt, da freue ich mich natürlich total, wenn es oder sie es zeigt. Aber wer nicht, da denke ich gar nicht drüber nach. Was weg ist, ist weg. Da gucke ich auch nicht nach oder so. Ne, das ist wirklich absolut freiwillig. Aber es ist halt nicht einfach wie ein Geburtstagsgeschenk. Man packt es aus, sondern in Leuten kann es einen Erwartungsdruck auslösen, dass sie denken, die Erwartung ist
da. Ja, das ist halt auch die Erfahrungshaltung, die du da hast. Ne.
Genau. Und es ist weil ich das ja auch manchmal hatte. Ne, irgendwie in stressigen Zeiten, dass ich noch so sowas gesehen habe in der Ecke und dachte, fuck, ich würde so gern supporten, ich habe so einen Stress, oh Gott, wie mache ich das jetzt oder so. Hatte ich auch schon. Hatte aber auch schon, dass ich es kaum erwarten konnte, es auszupacken, weil ich mich so doll drauf gefreut habe und richtig so viel Energy hatte und so. Ne? Oft hat es was damit zu tun wahrscheinlich, wie es einem selber gerade geht. Oder eben, wie toll man die Person findet, wobei man sich ja im Idealfall nur von Sachen, was Leuten was zuschicken lässt, die man auch toll findet. Ne? Und deswegen, weil ich immer nicht so weiß, wenn ich jetzt jemanden frage, ob ich ihm das schicken darf oder ihr, löst das Freude aus oder möchte das jemand gerne oder empfindet das jemand als nervig oder so. Ich kann das immer gar nicht einschätzen, ob jemand dann denkt, ich hätte Erwartungen und so. Das ist für mich irgendwie sowas, da laufe ich wie auf so rohen Eiern irgendwie.
Mhm.
Und dann habe ich gestern gedacht, Jaco, das ist so bescheuert. Wer macht sich solche Gedanken darüber? Schreib einfach den Leuten, die du cool findest, und frag sie einfach. Und es ist doch nicht deine Verantwortung. Die können doch Nein sagen, wenn sie nicht wollen. Ne?
Mhm.
Natürlich ist dann auch wieder die Angst, dass Leute Nein sagen, weil ich dann denke, vielleicht mögen die mich nicht oder finden mich scheiße. Und du siehst, es sind sehr viele, sehr persönliche, tiefe Unsicherheiten in mir unterwegs, was das angeht. Und dann habe ich gestern gedacht, so, ich fange jetzt an. Und ich verschicke jetzt Nachrichten und frage einfach gar nicht Leute nach ihrer Adresse oder so, sondern ich schreibe einfach erstmal einen Text, dass es den Kalender bald geben wird und ob ich ihnen ein Exemplar schicken darf. Und habe natürlich, wie ich bin, der Text ging mehr darum, dass man auch gern Nein sagen kann, dass ich es verstehe und dass man die Nachricht auch ignorieren darf, weil ich dann natürlich da wie so, ach, unmöglich einfach. Ich lese mir das dann durch von mir selber und denke, du bist doch auch bescheuert. Ne? Aber egal, auf jeden Fall habe ich es abgeschickt und weil ich mir nämlich auch gesagt habe, so, was würde ich normalerweise machen in meiner Komfortzone? Ich würde einfach nur meine engen Freunde und Freundinnen fragen, wo ich ganz genau weiß, dass sie das super gerne machen und sich freuen, ne?
Mhm.
Dann habe ich gestern gedacht, nee, ich frage jetzt auch andere Leute, mit denen ich nicht so viel Kontakt habe, die ich aber cool finde und so weiter. Und das habe ich gestern gemacht und das war irgendwie, das war eine Überwindung für mich, aber die Antworten, die darauf kamen, waren so cool, Sam, dass sie mir richtig gute Laune gemacht haben. Also es waren auch Leute dabei, die wirklich gesagt haben, nein, ich möchte den nicht haben. Das war
ehrlich?
Das war auch erstmal so komisch zu lesen und dann habe ich aber gedacht, nein, Jaco, das ist doch genau das, was du selbst auch lernen willst. Du hattest auch Zeiten, wo du gefragt wurdest und nicht wusstest, wie du Nein sagen kannst, weil du schon so viel Stress hattest. Aber diese Leute haben den Arsch in der Hose zu sagen, nein, ich möchte das nicht haben oder nein, Wandkalender ist nichts für mich oder so.
Okay, ne? Ja.
So, das war auch erstmal schwer, also erstmal so kleiner Stich ins Herz und dann habe ich das aber so appreciated, weil umso mehr ich das sehe, dass andere Leute das machen, desto mehr traue ich mich das auch mal. Es hat ja nicht immer was, wer sagt, dass das was mit mir zu tun hat? Es fühlt sich für mich so an, aber es muss ja gar nicht so sein, weißt du, wie ich meine? Naja, ja, auf jeden klar. Fall habe ich aber ganz viele nette Nachrichten zurückbekommen und das war für mich irgendwie gestern voll besonders, weil ja, da auch Leute bei waren, wo ich mir unsicher war, ob die mich mögen, ob die mich cool finden, die sich total gefreut haben und sich bedankt haben, dass ich an sie gedacht habe. So rum habe ich noch gar nicht gedacht.
Süß.
Weißt du? Und ja. Auch Leute, die ich halt richtig cool finde, aber weiß ich nicht, wo ich gedacht habe, von denen würde ich vielleicht gar keine Antwort kriegen, weil die gerade so im Stress sind. Nina Schubert zum Beispiel hat zurückgeschrieben, ja klar, ich freue mich voll, ich bin voll gespannt, schick mir den rüber und hab mir halt eine Adresse geschickt. Dann dachte ich so, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und auch Leute, mit denen ich früher mal Kontakt hatte, aber heutzutage nicht mehr, wo ich gar nicht weiß, warum eigentlich nicht. Mögen wir uns noch? Ist das okay?
Ja.
So, ne? So, ganz viel Unsicherheit, die geschrieben haben, so, oh, ich freue mich so von dir zu hören und mega gerne. Und ja, das war irgendwie gestern. Ja, voll besonders für mich. Voll das Learning irgendwie.
Schön, schön. Und kannst du sagen, wie viel Prozent gesagt haben, nein, danke? Ist das ein ganz, ganz kleiner Teil gewesen oder würdest du schon sagen, also das interessiert mich gerade einfach, weil ich damit niemals gerechnet habe mit dieser Rückmeldung. Aber ja, so wie du das gerade schon so erklärt hast, es ist eigentlich auch gut, da ganz ehrlich zu kommunizieren. Das ist wirklich ein Learning, aber ich finde es irgendwie so, wenn mich jemand fragt, obwohl es gibt echt auch Produkte, wo du sagst, nee, sorry, aber weil da so viel Herzblut und so dahinter steckt, deswegen kann ich, aber ich weiß ja auch, was dahinter steckt, deswegen ist es für mich vielleicht nochmal was anderes als für jemanden, der das vielleicht nicht so weiß. Don't know.
Ja, also ich habe noch nicht alle gefragt. Dich frage ich auch noch, aber ich habe jetzt meine 5 engsten Freundinnen noch nicht gefragt. Aber du bist meine beste Freundin, du musst den nehmen.
Ja, deswegen also, frage ich, ob du sagst, nein, danke. Also ich möchte den nicht. Wen sollen wir verprügeln? Das ist hier die Frage.
Dich frage ich nicht, du kriegst ihn einfach per Post. Das ist wahre Freundschaft, man fragt sich nicht mehr. Ich habe 25 Menschen angeschrieben und es haben 2 Nein gesagt. Also ich habe auch noch nicht von allen eine Antwort, ne? Manche Leute haben es auch gelesen und nicht drauf reagiert, aber ich habe ja auch reingeschrieben, kann gern ignoriert werden. Vielleicht kriege ich auch noch eine Antwort. Ja, aber es ist auch ein Learning für mich.
Aber ja, ist auch scheiß drauf. Das ist wirklich ein Learning, das ist total gut, das einmal so zu sehen, wie andere damit umgehen und dass man dann das auch für sich vielleicht praktizieren kann und nicht in diesem Konflikt gerät. So.
Richtig.
Und dann jetzt schickt die mir das. So, und ich will das zwar eigentlich gar nicht so gerne haben. Fuck, was mache ich jetzt?
Genau, und das ist ja auch das, worum es auch ganz viel in meiner Therapie und in meinem Coaching ging, dass ich immer so die Verantwortung dafür übernehme. Ah, andere Leute sind bestimmt gestresst. Ich check erstmal deren Kanal ab, wie gestresst sie sind. Und wenn ich das Gefühl habe, die haben zu viel zu tun, dann schicke ich denen das nicht. Das ist so ein Entmächtigen. Also ich entscheide für dich schon mal vorab, ob du meinen Kalender haben möchtest, ob du Zeit für meinen Kalender hast. Aber die Person darf das ja selber entscheiden. Plus, ich habe ja so Probleme, andere Leute um Hilfe zu fragen. Ich will alles immer selber machen. Und da habe ich gestern auch noch mal gelernt, ein Blindspot bei mir ist, ich habe echt Angst vor Ablehnung. Also ich kann echt voll verstehen. Und deswegen war das noch mal so ein interessantes Learning, dass dann mich trotzdem mal zu trauen, ne?
Und das hat meine Mama hat mir das früher schon gesagt, als ich ganz jung war. Als ich zum Beispiel, ich sag mal so mit 13, 14, ne, mein Papa war ja immer der Strenge und dann wollte ich irgendwas haben oder was machen oder so. Und immer wenn ich davon ausgegangen bin, dass ein Nein überhaupt zur Debatte steht, weil ich über was Besonderes erfragen wollte oder sowas, dann habe ich gar nicht gewollt. Meine Mutter sagt immer so, du, ja. Samira, wenn du nicht mal jetzt hier fragst, dann kannst du auch nicht mit einem Ja rechnen. Dann geschieht hier gar nichts. Du musst auch mit einem Nein umgehen können.
Sobald das Nein zur Debatte stand und es war einem wichtig, hat man einen anderen Weg gefunden. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ist bei mir genau dasselbe.
Deswegen verstehe ich total, wie du das meinst. Ich muss mich da gerade ganz doll dran erinnern. Und diese Worte meiner Mutter, die sind mir noch im Ohr, wie heute. Aber ich mag es immer noch nicht. Wenn ich weiß, es könnte ein Nein folgen, dann Ja. Es ist halt schon immer ein bisschen schwierig. Ne?
Und das aber ist ja, ja auch das Ding. Kennst du das Gefühl, du bist voll im Stress und dann fragt dich jemand, könntest du das und das machen? Könntest du mich da und dabei unterstützen?
Das kenne ich gut.
Und dann bist du wütend auf die Person, weil sie dich fragt. Und das Ding ist ja, du willst ja in dem Moment, also ich will dann in dem Moment ja auch, dass diese Person die Verantwortung für meine Gefühle übernimmt und sieht, wie sehr ich gestresst bin und mich gar nicht erst fragt, obwohl sie es gar nicht wissen kann. Weißt du? Mhm. Und da denke ich auch wieder, fuck man, ja, das ist echt so ein Thema bei mir, dieses Nein sagen, aber freundlich Nein sagen, so einfach mal auch anzuerkennen und das ist noch nicht wirklich in meinem Kopf, wirklich, ich sag das jetzt, mein Kopf sagt das jetzt, aber ich fühle das noch nicht, dass Nein zu sagen nicht unhöflich ist und
ich weiß, aber ich muss was dazu sagen, ich möchte sagen, dass ich das Nein nicht sagen kann, wenn ich weiß, dass da etwas von abhängt. Also wenn das jetzt ist, so wenn es just for fun ist, dann würde ich sagen, nee, sorry, geht nicht. Aber wenn mich jemand fragt, kannst du das und das machen, weil ich brauche das ganz dringend, sonst kriege ich Probleme oder was auch immer, keine Ahnung was, dann habe ich, egal wie stressig es bei mir ist, dann versuche ich das mit unterzubringen und auch dann empfinde ich dieses Ekelgefühl. Aber ich denke so, nee, die Person braucht das jetzt ganz dringend und das ist total wichtig.
Vor allen Dingen, wenn es etwas ist, wo du eine Wahl hast. Weil manchmal hat man ja Sachen, da geht's wirklich nicht. Da schicke ich eine Sprachnachricht hin und sage, es tut mir so leid, aber in dem Tag ist das und das. Ich kann nicht, ich würde, aber ich kann nicht. Aber wenn ich könnte und die Wahl ist sozusagen, ich helfe dir oder ich habe Zeit für eine Pause für mich, weil ich bin kurz vorm Durchdrehen, dann wird's schwierig.
Ja, es ist kompliziert. Das, man muss das immer abwägen.
Fuck, das ist wieder dieses Grenzen setzen und ja gut, das ging jetzt sehr tief, aber das ist, glaube ich, auch der Grund, warum mich das gestern emotional so aufgewühlt hat und dann positiv und negativ beeinflusst hat, weil da einfach, das ist ein Thema auf jeden Fall, wo ich noch mal ein bisschen das kann ich noch mal ein bisschen beobachten.
Ja, voll. Verstehe ich gut.
Ja, aber trotzdem war es ein schönes Erlebnis. Und wenn ich in meiner Komfortzone geblieben wäre, dann würde mein Kalender jetzt nicht an 20 Menschen rausgehen, sondern an wahrscheinlich 6 Menschen, bei denen ich mir sicher gewesen wäre und keine Angst gehabt hätte, dass sie mich ignorieren oder Nein sagen.
Voll gut. Sehr, sehr gut. Ja. Guck, wieder was gelernt heute.
Ja, wieder was gelernt. Sam, hast du Lust, mit mir einen von den neuen aufregenden Zetteln zu ziehen?
Ja, sehr, sehr gerne.
Okay, willst du?
Ja, ich kann einen ziehen. Was findet ihr absolut überbewertet?
Okay. Ich habe mir vorgenommen für diesen Zettel. Okay, was? Also ich hab den ja schon gesehen in der Liste. Erstmal zu hören, was du sagst, weil mir spontan kurz nichts eingefallen ist. Und deswegen es würde mich aber total interessieren, was du da sagst. Und vielleicht kommt mir da noch was.
Ich habe zwei Sachen und bei der einen Sache habe ich das Gefühl, dass ich von unserer Community möglicherweise auch aufs Maul bekommen könnte. Aber es ist meine persönliche Meinung. Ich fange mit der harmlosen Sache an. Kabellose Staubsauger. Ich habe einen für 500 € gekauft. Okay, Leute, ich habe einen gekauft und ich dachte mir nur, das ist bahnbrechend. Ich finde diese Teile so überbewertet. Ständig müssen die ans Akku-Dingen raum, an Akku ran. Ich krieg meine 70 Quadratmeter Wohnung nicht komplett durchgesaugt. Wegen des Akkus.
Aber gut, und dann ist ja einfach die Technologie noch nicht weit genug. Weil sagen wir jetzt mal, du würdest den einfach da rausnehmen, würdest die ganze Wohnung picobello saugen und ihn dann wieder einhaken und dann wird er bis zum nächsten Mal auflegen. Dann wäre es ja eigentlich richtig nice, oder?
Das wäre richtig nice, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich dieses beutellose Gerät, während ich einmal meine 70 Quadratmeter Wohnung sauge, mindestens dreimal entleeren muss. Das spricht natürlich wieder für die Saugkraft und für meine absoluten schweinischen Böden. Aber es ist wirklich der Fakt und jeden Tag, jedes Mal, wenn ich diesen Staubsauger brauche, reg ich mich auf, weil ich den nicht leiten mag. Ich kann den nicht ab, ich finde den richtig kacke und es regt mich total auf, dafür Geld ausgegeben zu haben und dieser 180 € Staubsauger von Miele mit einem scheiß Stromkabel dran hätte mir mehr gebracht. Ach so. Ja, hätte mir mehr gebracht. Das ärgert mich ein bisschen. Ja, das ist überbewertet, diese kabellosen Dinger.
Ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht. Ich habe ja einen Staubsaugerroboter, den ich aber nicht in dieser Wohnung installiert habe und ich auch nicht ehrlich gesagt weiß, wie gut das hier funktionieren würde, weil in der letzten Wohnung hatte ich sehr große Flächen und hier habe ich sehr kleine Flächen mit Teppichen. Also das könnte problematisch werden. Aber ich habe letztens eine Nachricht bekommen und dann bin ich in eine Bubble abgedriftet, Sam. In eine Staubsauger-Bubble. Mhm. Die kannte ich noch gar nicht.
Doch, die kenne ich mit dem Wasserfilter, ne?
Ja, diese Hühler oder wie das heißt?
Ja, mein Gott. Ich habe erst letzte Woche fünf Nachrichten dazu gekriegt, dass diese also wenn du es einsaugst, dann ist das ja irgendwie so, dass die Mikropartikel auch ausgeschieden werden irgendwie. Und die filtern das über Wasser. Ich stelle mir es vor wie eine Shisha oder wie eine Bong. Und dass du das halt über diesen...
Liebe die Analogie. Das ist meine Haushaltsbong.
Das ist eine Haushaltsbong. Das kann man so sagen. Ist ein sehr, sehr guter Titel für diese Folge.
Auch ein guter Titel,
Haushaltsbong. Ja, absolut. Und deswegen gehen diese Partikel nicht in die Luft rein, sondern gehen über dieses Wasser und sind irgendwie weniger schädlich für unsere Lunge und Atemwege.
Ich habe mir das angeguckt, weil eine Zuschauerin, und ich weiß nicht, ob auch eine Zuhörerin, sei gegrüßt, falls du das hier hast, hatte mir nämlich geschrieben, ich hoffe, du wartest auf diese Nachricht und ich könnte dir einen schicken und da. Und ich habe dann gesagt, dass ich aktuell weil ich habe gerade wirklich, vielleicht, manchmal ist man in so einer Phase, vielleicht in einer Haushaltsphase und dann ist man Feuer und Flamme und gerade könnte ich mich wirklich für nichts weniger interessieren als für einen Staubsauger. Aber ich habe mir das dann natürlich angeguckt, weil sie sagte, ich hoffe, das ist die Nachricht, auf die du gewartet hast. Und dann dachte ich so, wie meint sie das? Und dann habe ich erstmal gecheckt, das ist so wie mit Thermomix und Tupper und so. Also du gehst nicht irgendwo ins Geschäft und kaufst das, sondern das sind so die Schneeball, ne? Also das so, dass du halt,
so
vertretermäßig, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, aber wahrscheinlich, oder? Ist das, vielleicht ist das auch gar nicht Schneeball, vielleicht ist das so Vertreter einfach nur. Ist das dasselbe? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Hat sie mir auch so eine Influencerin genannt, die das auch macht. Und dann habe ich geguckt und dachte, mein Gott, die Bubble ist ja riesig. Und habe mir dann diese Videos angeguckt, wie die alle ihre Matratzen sauber machen. Und
ist schon geil.
Ja, und auch die hat das dann so in den Raum gestellt und dann hat die Luftreinigung angemacht. Und dann konnte man im Sonnenlicht so die Staubpartikel sehen. Und dann nach 2 Minuten nicht mehr. Ich meine, dann klopfe ich einmal auf ein Kissen und dann sind die wieder da. Aber trotzdem fand ich das sehr spannend und interessant.
Aber nicht, wenn die Kissen auch damit abgesaugt wurden. Wenn du quasi in einem staubfreien, keimfreien Haushalt lebst. Ich glaube, das ist Ziel der Sache.
Ich weiß nicht, wieso, Sam. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht gut, wenn ich sowas besitze. Weil bei mir gibt's immer nur ganz oder gar nicht. Und wenn ich so richtig heftig anfange, sauber zu machen, dann verfalle ich immer in so einen Perfektionismus im Haushalt.
Finde ich auch.
Ich verstehe trotzdem, den Hype. Hab mir dann natürlich, weil ich neugierig war, auch den Preis auf Google ergoogelt und bin fast hinten rübergefallen.
Wie teuer ist der? Das weiß ich gar nicht.
Ich weiß nicht, die kosten irgendwie 2000 Euro oder so.
Also das ist ja wirklich wie so ein Thermomix.
Ja, das ist echt so ein Ding.
Nee, so doll fühle
ich
es nicht.
Was ich ganz nice finde, ist, du kannst auch so Flüssigkeiten und so damit aufsaugen. Was ich in der Vorstellung gut finde, aber halt im Alltag, ich habe keine Kinder, ich habe keine Haustiere.
Ich habe einen Lappen.
Ich habe
damit einen Freund.
Genau so ist es, aber ja, war auf jeden Fall ein sehr spannender Ausflug. Aber um zurückzukommen zu Dingen, die überbewertet sind, verstehe, der kabellose Staubsauger. Ich möchte aber jetzt gern wissen, was ist die zweite Sache, die auf deiner Liste steht?
Oder weiß ich auch gar nicht, wie du reagierst, ne? Aber es liegt vielleicht auch einfach am Alter. Was ich total überbewertet finde, sind Festivals. Einfach aufgrund dessen, dass es mich stresst, dass meistens mehrere Bühnen vor Ort sind, ja? Also erstmal muss ich anreisen, dann habe ich mehrere Bühnen vor Ort gleichzeitig und ich muss mich immer entscheiden. Und das finde ich schon schwierig, dass ich gucken muss, wo ist der beste Act, da will ich eigentlich hin, aber eigentlich da wollte ich auch hin, da wollen meine Freunde hin und da muss man da so organisieren und Dinge absprechen, verpasst vielleicht irgendwen und das stresst mich einfach irgendwie. Ich bin 4 Tage unterwegs und kann nicht duschen, kann auch nicht gut schlafen. Entweder es regnet aus Strömen oder es ist 45 Grad heiß und es gibt kein Wasser möglicherweise. Ich war lange nicht mehr auf einem Festival und es ist aus der Perspektive einer Person, die schon seit 10 Jahren nicht mehr da war. Aber schon damals habe ich gemerkt, ich finde das mal ganz nett für 2 Tage. Aber dann möchte ich gerne schnell wieder nach Hause, weil ich gehe lieber auf 2 Konzerte freitags und samstags irgendwo, statt das so von vorne bis hinten. Mhm. Ja, das ist so mein, ich glaube, was findet ihr überbewertet?
Also das Ding ist, das hat ja eine totale Berechtigung, dass du das sagst. Ich glaube, Festivals sind Typsache erstmal. Mhm. Also klar, du hast eben das Alter angesprochen, kann natürlich sein, dass man natürlich also ich nehme das auch um mich herum wahr, dass umso älter die Leute um mich herum werden, sie etwas anspruchsvoller werden, was auch Übernachtungen und sowas angeht, ne? Also dass man da einfach so ein bisschen mehr Mimimi wird und sagt, das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu unbequem. Das ist bei mir ganz genauso, das merke ich auch an den Hotelzimmern, die ich buche, die werden luxuriöser.
Entschuldigen Sie, hat die Matratze?
Auch wenn es natürlich so cool klingt, hä, was? Ich bin 45 oder 50 und ich schlafe noch in Hostels. Ja, klingt cool, dass du in einem Mehrbettzimmer schläfst, aber ich bin irgendwie mehr Mimimi. Auch wenn es natürlich cool ist, wenn man sich diese Flexibilität, ach mein Gott, wie ich auch gerade abschweife, um mich hier irgendwie zu rechtfertigen. Long story short. Ich glaube, es ist ein bisschen Typsache. Ich fand Festivals eigentlich immer sehr, sehr cool. Aber habe, seit ich klein bin, Probleme mit Zelten und Schlafen. Schlafen ist einfach ein Ding bei mir. So, dementsprechend konnte ich das nie einfach so. Und Kater. Also ich habe schon noch nie heutzutage weiß ich, dass ich bestimmte Arten von Alkohol einfach nicht vertrage und mich dann am nächsten Tag viel übergebe. Das wusste ich früher aber nicht. Ich dachte, so ist das einfach. Das ist bei meinem Körper mit Alkohol so. Plus, ich kann nicht schlafen. Das heißt, so ein Festival war für mich einfach sehr, sehr anstrengend und unbequem. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Typsache. Es gibt einfach Leute, die da richtig drauf stehen, 4 Tage durchballern und durchziehen und nachts nur 5 Stunden schlafen und morgens das erste Bier auf. Es gibt solche Leute. Es gibt natürlich auch Festivals, die ganz anders sind. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht so viel Festivalerfahrung.
Ich habe auch nicht so super viel Festivalerfahrung. Und immer wenn ich das sehe, habe ich auch einen FOMO-Moment bei meinen Leuten in der Story und Freundinnen und keine Ahnung was. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir so, das stresst mich. Zum Beispiel dieses Wochenende ist hier Reeperbahn-Festival, ne? Das ist eigentlich so ein Kultur- und Musikfestival. Und das ist in ganz vielen Locations gleichzeitig. Und vor Corona war ich auch da und es ist total cool, weil du kannst wirklich durchs Programm gucken, in welcher Location ist irgendein Act. Und dieses Jahr war es so, jetzt ist Reeperbahn-Festival und ich wohne sehr nah auch dran. Und es war für mich so, lass mal wegfahren. Irgendwie stresst mich das, diese Entscheidungen zu treffen, dann zu organisieren mit meinen Leuten, so wer will zu welchem, in welchem Act sehen und keine Ahnung was. Und irgendwie finde ich das stressig. Ich habe gesagt, okay, ich bin weg. Ich verlasse Hamburg. So, weil mich das irgendwie so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Das ist mir immer so ein bisschen zu viel Action.
Obwohl ich sagen muss, also ich habe noch eine Festival-Bucketlist.
Und zwar Coachella.
Ja, würde ich mir auch angucken, auf jeden Fall. Ich möchte unfassbar gerne mal aufs Burning Man.
Ja.
Es ist jetzt auch gerade und eine Freundin von mir ist da. Die ist jetzt schon zum 3. Mal in Folge da und ich bin sehr doll neidisch und beobachte das auf Instagram, weil es so cool aussieht.
Bill Kaulitz hat auch sehr davon geschwärmt, muss man sagen.
Das soll echt abgefahren sein. Ich muss sagen, immer wenn ich ans Burning Man denke, denke ich an Melke mittendrin, weil es eine Burning Man Folge gibt und so stelle ich mir dann immer die Burning Man Erfahrung.
Die kenne ich nicht, die Folge.
Ja, die ist echt abgefahren. Da habe ich schon damals gedacht, das wäre irgend so was Spezielles. Ich wusste gar nicht, dass das so groß und bekannt ist. Und ja, ich wollte ja auch eigentlich dieses Jahr mal so ein Goa-Festival oder sowas ausprobieren. Ich weiß nicht. Ich werde dem Ganzen in den nächsten Jahren noch eine Chance geben und dann kann ich abschließend noch was dazu sagen, ob ich es überbewertet finde oder nicht, weil mit meinen aktuellen Erfahrungen kann ich nicht so wirklich rangehen, weil ich glaube, ich war erst auf zwei Festivals. Auf einem mit dir, über den Ausflug brauchen wir gar nicht sprechen. Das war eine reinste Katastrophe für mich.
Mhm, ja.
Aus verschiedensten Gründen. Und das andere, da war ich mit Kevin aus dem Splash und was soll ich dir sagen? Es hat durchs Zelt durchgeregnet, jemand hat K.O.-Tropfen in ein Getränk gemacht, wo Kevin draus getrunken hat. Wir haben gezeltet neben dem Pissoir. Ich wurde rausgezogen und bin ohnmächtig geworden. Also es ist alles schiefgelaufen, was
alles
jetzt schieflaufen kann.
Alles ist schlimm, wollte ich gerade sagen. Es hört sich richtig furchtbar an.
Mhm. Alles ist daran schlimm gewesen. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, aber ich glaube, es ist auch irgendwo ein Zettel dabei, wo es um diese Thematik geht.
Was ich auch krass finde ist, das ist ja auch echt teuer. Die Tickets sind echt richtig teuer. Dann brauchst du irgendwie den Weg dahin, das Equipment und so. Das ist ein Kurzurlaub, das sind 5 Tage Mallorca.
Es ist richtig viel Kohle, aber ich glaube auch, meine Vermutung ist, man braucht eine Festival-Checklist. Ich glaube, Leute, die richtig viel auf Festivals gehen, die jedes Jahr sozusagen im Sommer Festivals abklappern, die wissen, wie man so ein Festival-Wochenende gestaltet, dass das angenehm und nicht scheiße wird.
Mhm.
Dinge, die ich nicht weiß. So Sachen wie, mit wie vielen Leuten reist man an? Was muss man mindestens mithaben? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um hinzugehen? Wo stellt man sich an? So Komfortabilitätsdinge, von denen ich nichts weiß, glaube ich.
Ich glaube, mein größter Punkt ist es, und deswegen finde ich es auch überbewertet und ist vielleicht auch nicht ganz richtig an der Stelle. Ich glaube, wovor ich Angst hätte, ist es einfach, dass ich keinen Rückzugsort hätte. In 4 Tagen oder so. Meistens fängt es ja donnerstags an bis Sonntag. Das sind Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das sind 4 Tage, wo ich vielleicht keinen Moment für mich habe. Da kriege ich einen Angstzustand in mir. Finde ich ganz schrecklich, die Vorstellung.
Ja. Ja, deswegen finde ich ja diese Goa-Festivals ganz interessant, weil da wird erstmal davon ausgegangen, dass People on Drugs sind und dann gibt's immer so Sachen in der Natur, wo man sich zurückziehen kann. Da kann man sich auch nüchtern hinsetzen.
Und die Kacksituation, die wäre für mich auch eine große Problematik.
Ja, ich erinnere mich auch dran, als ich auf dem Splash war, da war die Männerdusche richtig lange blockiert, weil jemand in die Dusche geschissen hat. Der war bestimmt.
Was soll denn das? Ekelhaft.
Stell dir vor, willst du duschen, liegt da einfach eine Wurst unter deinem Duschkopf.
Nein, das hätte ich doch wenigstens mit Klopapier eingepackt und irgendwo anders hingetan.
Ja, die war, da wurde dann abgesperrt, weil das natürlich niemand anpacken wollte. Gerade auf so einem Festival bist du ja mega angeekelt
weil
auf dem Festival wird dir auch die Menschlichkeit des Körpers, also diese menschliche Körperlichkeit sehr bewusst.
Mhm.
Ne? Aber ja. Ja.
Ja.
Finde ich interessant. Ich muss sagen, ich habe nichts beizusteuern, aber ich werde drüber nachdenken und werde vielleicht noch nachliefern nächste Folge. Weil ich hatte so ein bisschen in so eine andere Richtung gedacht. Ich glaube, weil wir nämlich schon mal so einen Zettel hatten, irgendwie Internet-Hypes oder so, die wir überbewertet finden. Und da ist mir nämlich gerade aktuell nichts eingefallen. Und deswegen, als du es gerade erzählt hast, dachte ich so, Mist, ich hätte mal noch viel breiter denken sollen. Dann wäre mir vielleicht auch noch im Vorfeld was eingefallen.
Das sind auch die ersten beiden, die mir heute Morgen eingefallen sind, als ich bei meinem ersten Kaffee die Zettel durchgeackert bin.
Da hast du deinen Staubsauger gesehen und dachte, du Scheißteil, weil was
genau
willst du eigentlich
so
von mir?
Genau so ist es, genau so ist es. Ich hasse, ja, genau so war das. 100%. Mhm. Und dann habe ich gedacht, du bist ein überbewertetes Scheißhirn, du hast über 500 Euro gekostet. Fuck you.
Fuck you. In your ass. So, ja. Sam, ich muss sehr doll pinkeln und ich finde, es war sehr schön. Und ich finde, man sollte auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich wollte einfach nur, das ist auch unangenehm, diese Sprüche einfach, ne? Was sagen, um was zu sagen.
Das macht man im Podcast so, Jaco.
Das
gehört dazu.
Vielleicht drucke ich mir mal so eine Liste mit Sprichwörtern aus, die ich einfach mal so zwischendurch dazwischen knalle.
Ja, so. Aber ganz kurzer Anteaser, ich möchte das anteasern. In der nächsten Folge gibt es die Sexy 7. Okay. 7 Dinge, die uns nach wie vor peinlich sind in unseren langjährigen Beziehungen. Und da bin ich so neugierig, Jaco, was dabei rumkommt.
Ich bin auch gespannt, was du sagst. Ich habe auf jeden Fall auch ein paar eklige Sachen drauf.
Ich auch, möglicherweise. Ein paar eklige Sachen sind drauf. Ja, darüber möchte ich mit dir sprechen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Start in die neue Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und gibt es sonst noch was zu sagen? Lasst uns gerne eine nette Bewertung da, wenn ihr Lust habt.
Ein Kussi für euch.
Bis nächste
euch.
Woche.
Kussi auf eure
die Nussi.
Nussi. Tschüss.
Tschüss.